Radio 1.
Ostpreußen, entschwundene Welt, die Jahre 1912 bis 1945. So heißt dieser Schwarz-Weiß-Film mit einigen Farbaufnahmen. Ein Film, der ausschließlich besteht aus Archivmaterial, das man größtenteils so wirklich noch nicht gesehen hat. Und diese Reise hat jemand angetreten, der als Historiker ohnehin es gewohnt ist, ganz tiefgründig zu arbeiten, zu schürfen. Er hat einen 7-stündigen Film gemacht über Adolf Hitler. Da warst du damals auch bei uns in einer Sendung. Ja. Wir haben darüber gesprochen, über Bremen eben auch. Es sind immer wieder Geschichtsebenen, die du da entwickelst. Und zwar eben mit diesem historischen Blick, aber eben auch mit dem visuellen Blick fürs Kino. Und ich freue mich sehr, dass wir uns mal wiedersehen. Herzlich willkommen. Hermann Pöcking ist bei uns. Hallo, Hermann.
Vielen Dank für die Einladung.
Und bevor wir jetzt über diesen Film reden und warum du die Reise angetreten hast, im gewissen Sinne, ich bin ja nicht wirklich hingefahren, aber nochmal die Art der Herstellung, weil man sucht ja vergeblich im Abspann das, was man immer so findet, also dass der Sender beteiligt, dann gab es die Förderung, dann gab es das und das und den Verleih. Das gibt es bei dir ja im Grunde nie so richtig. Du arbeitest immer oder fast immer ganz allein und machst das alles aus Leidenschaft oder warum?
Na, irgendjemand, der mitmacht, brauche ich dann auch schon. Manchmal ist es finanziell, manchmal ist es mit einem Sammler und Jäger, wie ich es mache. Ja, ich versuche natürlich unabhängig zu bleiben, aber wenn jemand den Weg mitgehen will, ist er immer willkommen. Und natürlich mache ich auch Formate fürs Fernsehen und nicht alles, was andere anders machen würden als ich, ist dann auch falsch. Aber hier war es mir ein Anliegen, den Film so machen zu können, wie ich ihn gesehen habe und wie er auch fürs Kino gedacht sein soll.
Also, er läuft im Kino, es ist eine richtige Tour, du reist mit dem Film rum. Ich sag nachher auch so die nächsten Berliner Termine, wo man den sehen kann. Hast jetzt schon 33 Veranstaltungen, glaube ich, hinter dir.
Ja.
Also,
ne?
Und bist ja dabei, also auch bei den Terminen, die ich nennen werde. Wie reagieren die Leute auf eine Zeitreise nach Ostpreußen? Was sind so auch die Menschen, die da hinkommen?
Also jetzt frage ich gleich mal hier kurz dem Publikum eine Frage. Wir müssen sagen, wie das Publikum reagiert. Hat irgendjemand von Ihnen biografische Verbindung zu Ostpreußen, Vorfahren?
Biografische, da gibt es eine ganze Menge. Hände gehen da hoch. Guck mal da hinten, ganze Menge.
Also einige, also wie reagiert mein Publikum? Hm. Ich hatte eine Vorstellung ausverkauft in Hannover, da hatten 100% biografische Beziehung.
Klar, die kommen da hin.
Die schlechteste Quote war 45%, so grob geschätzt. Aber in der Regel 70% haben biografische Beziehungen. Das können schon Urgroßeltern gewesen sein. Das ist nicht ganz verwunderlich, denn Statistiker haben mir mal gesagt, ungefähr 11 Millionen Bundesdeutsche haben zumindest eine Urgroßmutter und einen Urgroßvater aus Ostpreußen. Und nicht alle sind nur durch Flucht und Vertreibung dahin gekommen. Für viele Ostpreußen war auch der Weg nach Berlin ein Aufstiegsweg.
Mhm, also Arbeit gefunden hat.
Ja, und wer eine gute Ausbildung an der Universität hatte, wer am Theater in Königsberg reüssiert hat, im Theater in Memel, heute Klaipeda, für den war dann ein Schritt vielleicht erstmal nochmal Hannover und dann war es aber auch Berlin.
Mhm. Jetzt komme ich aus dem Osten, wie du weißt, und da war ja dieses Thema, also Flucht und Vertreibung, da sind wir ja mittendrin, ganz klar, auch überhaupt dann, also dass die Menschen da weg mussten, ein absolutes Tabu. Es waren Umsiedler, sagte man. Man hat das Wort Vertriebene überhaupt nicht im Sprachgebrauch. Umsiedler. Du rührst also hier an ein Tabu, nicht nur übrigens im Osten, sondern es ist auch generell ein politisches Tabu. Warum hast du überhaupt die Ostpreußen vorgenommen?
Also erstmal muss man ja sagen, für meine Generation, ich bin ja Jahrgang 54, also Willy Brandt-Zeit, Ostverträge 72, da waren die Leute, die Interessenvertreter der in Anführungsstrichen Vertriebenen, Spätaussiedler und so weiter waren, Schlesiger, Hinterpommern, Ostpreußen, Sudeten, das waren die Revanchisten, auch für uns Linke im Westen. Also die wollten das wiederhaben und riskierten damit den großen Krieg. Und das hat sich über die Jahre geändert. Das hat sich auch damit geändert, dass eine Generation abgetreten ist. Die ersten politischen Vertreter der Vertriebenen waren sehr stark auch noch mit dem System des Nationalsozialismus verbunden gewesen. Und das ist heute anders. Die Menschen, die heute das betreiben, haben zum Beispiel sehr viele Kontakte nach Polen, Litauen, nach Tschechien und dergleichen. Also, ich persönlich habe keine biografischen Beziehungen zu Ostpreußen. Für mich war das eine filmische Leerstelle. In einer großen Dokumentationsreihe 2006, 2007, die ich gemacht habe, habe ich festgestellt, es gibt unterproportional wenig Filmquellen zu Ostpreußen. Heute könnte ich das erklären, dauert aber zu lange, woran das liegt. Und dem wollte ich abheben. Und dann war ich mit meiner Frau ein Jahr in Russland, zwei Jahre in Ungarn, wo sie an Universitäten unterrichtet hat. Da hatte ich Zeit und da musste ich mir was aussuchen. Da habe ich mir die Frage gestellt, schreibe ich ein Buch zum Elsass oder schreibe ich ein Buch zu Ostpreußen? Und überraschend fiel dann die Wahl auf Ostpreußen. Es gab auch eine größere Nähe vom Ural, wo wir lebten, nach Ostpreußen. Und 2011 ist das erschienen, 2012 ist es dann in der zweiten Auflage erschienen. Und dann hatte ich auch genug Kenntnisse zum Land, dass ich mich auf die Suche nach Filmquellen machen konnte.
Und da hast du erstaunliche Sachen gefunden, kommen wir noch drauf. Aber merkwürdigerweise fängt der Film ja gar nicht mit Bild an, sondern es ist schwarz und man hört Stimmen. Man hört Menschen, die ostpreußisch sprechen. Ich kannte das gar nicht, wusste gar nicht, wie das klingt. Warum fängst du so an?
Na, weil das schon völlig entschwunden ist. Und was stirbt jetzt als Erinnerung? Also der Klang, es hat noch in den 1990er Jahren sogar noch Leute im Bundestag gegeben, die so einen leichten ostpreußischen Akzent hatten. Das ist jetzt einfach weg. Also die jetzt noch leben, das sind Kinder, die haben das teilweise gar nicht mehr so richtig aufgenommen, weil die im Ankommen in der neuen Heimat ja auch die Sprache nicht unbedingt weitertreiben wollten. Uns ist ja auch das Niederdeutsche in Norddeutschland ausgetrieben worden oder das Dialektsprechen in Bayern. Und diese Sprache ist praktisch kurz vorm Ersterben. Viele Schauspieler können immer noch so einen nachmachen, wie es Peter Frankenfeld früher auch gut konnte. Aber, und das wollte ich einmal sagen, das ist jetzt geschehen, das können wir nicht mehr aufhalten. Es ist vielleicht auch nicht notwendig, aber die visuelle Erinnerung, die möchte ich aufhalten, damit das andere damit aufgeladen wird. Also wenn man so einen Namen Hannah Arendt hört, geboren in Königsberg, dass es dann eine Verbindung visuell gibt oder Käthe Kollwitz. Und das fand ich, war jetzt auch schon der letzte Drücker, das noch zu machen, bevor auch diese Quellen auch vielleicht verschwinden, weil sie nicht richtig archiviert werden.
Ostpreußen, entschwundene Welt. Wir reden über den Dokumentarfilm, der jetzt im Kino zu sehen ist und der uns eben diese Region, diese Kulturlandschaft, die es ja auch sehr nahe bringt. Wir reden hier über ein riesiges Gebiet, übrigens hoch bis nach Danzig, Königsberg. Das sind ja riesige Weiten. Und was ich finde an deinem Film, was so großartig ist, du tust das, was ein Dichter, den wir, glaube ich, beide sehr verehren, Johannes Bobrowski, ja, den zitierst du ja auch, ja, sein Leben lang getan hat. Das ist sein Thema gewesen. Die Deutschen und der Osten, die Kulturdurchmischung, die verschiedenen Schichtungen von Kultur, von Sprache, von Religion. Das, finde ich, gelingt dir in deinem Film genau, was er selber auch so toll konnte, eben visuell das mit aufzunehmen und zu zeigen, diese ungeheure Nähe, die tragische Verstrickung. Und ich glaube, das war auch dein Plan, uns das wirklich so nahe zu bringen, dass man nach anderthalb Stunden das Gefühl hat, letztlich habe ich jetzt ein Stück Geschichte begriffen.
Naja, also ich wollte eigentlich keinen Erklärfilm machen, sondern einen Erzählfilm. Aber mit dem Erzählen soll man ja begreifen oder nachdenken oder sich Fragen stellen und dann anfangen, weiter zu forschen. Und das kann schon im Gespräch mit Nachbarn und Bekannten sein. Und nahebringen ja und teilbleiben der deutschen Erinnerung, ohne dass wir das jetzt irgendwie wieder haben müssen. Denn was mal war, können wir uns in Erinnerung rufen. Wir können das ja bewahren. Und die Bilder helfen dafür, dass die Bewahrung vielleicht weiter einsetzt, dass sich mehr Menschen interessieren und auch zum Beispiel literarische Quellen ganz anders, Bobrowski unter anderem, verstanden werden kann.
Mich sehr gefreut, dass du ihn zitiert hast. Er ist so vergessen irgendwie leider nicht. Eine ganz großen.
Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Ja, wir werden dafür kämpfen, nach wie vor. Nun haben wir ja diese unterschiedlichen Materialien, die du hast, diese unterschiedlichen Filme, die erzählen sehr viel Privates. Also es sind oft so Sachen, Amateurfilme, Urlaubsbilder. Es war eine Urlaubsregion dann auch, nicht Thomas Mann, liebte er sehr. Also das ist eine Urlaubsregion, deshalb hast du eben auch einen sehr privaten Blick, finde ich oft.
Es war auch teilweise notwendig, weil es ja keine Filme nur in Ostpreußen gab. Ich zitiere drei Filmemacher aus Ostpreußen, die alle später in Berlin gelandet
sind. Eine Frau ist auch dabei.
Ja, Erika Buchstein. Ja, hat 34 Filme gemacht. Zwei sind erhalten. Die beiden haben wir gefunden. Die anderen 32 sind weg. Kann auch was passieren, aber jetzt erstmal ist es nicht passiert. Und ansonsten gibt es eben keine Filmindustrie. Es war auch keine Möglichkeit da vorhanden, Filme zu entwickeln. Es sind auch nicht mehr als 12 Filme überhaupt jemals in Ostpreußen gedreht worden. Aber weil man musste dann immer zum Entwickeln das nachts mit der Bahn nach Berlin fahren. Und es war auch notwendig, wenn man die Geschichte eng und breit erzählen wollte, eng zeitlich und breit auch regional, dass man auf Amateurbilder zurückgreift. Das sind dann eben Urlaubsfotos, Filme von Menschen aus allen Regionen Deutschlands. Es sind dann später im Zweiten Weltkrieg Soldaten, die dorthin fahren, die sich meistens in Frankreich eine Kamera gekauft haben. Da hatten sie mit der Reichsmark eine gewisse Kaufkraft. Da gab es eine Filmindustrie, eine Kameras, die konnte man günstig kriegen. Und die haben dann gefilmt. Hört so 42 auf das Filmen. Beim Rückzug war die Kamera ein schweres Gepäck. Das hat man dann nicht mehr mitgenommen, vielleicht sogar weggeworfen. Und das zu finden, ja, war eine Notwendigkeit. Und zweitens, es ist etwas anderes. Ein Amateurfilmer lässt die Menschen in die Kamera schauen. Seine Kameraden, die Familie, die er filmt. Und wenn wir im Kino auf einer großen Leinwand, anders auch vielleicht als auf dem Fernsehbildschirm, das dann sehen, dann stellen wir doch im Blick eine Verbindung her. Die Menschen schauen uns über Jahrzehnte hinweg an. Und ich weiß das aus den Diskussionen dieser 33 Veranstaltungen. Also junge Leute, die manchmal sich verirren, die sagen, alle, die wir da sehen, sind schon tot. Also die Fragen bei einem Jungen, der 1933 12 Jahre alt war, hat der eigentlich den Zweiten Weltkrieg überlebt? Dann sage ich, ja, als ostpreußischer Jugendlicher, schwierig, sehr unwahrscheinlich, dass er den überlebt hat. Und das machen Amateurfilme, die machen was anderes als professionelle Kulturfilme, die machen etwas anderes als Industriefilme, haben auch einen Reichsbahnfilm drin, der ein gutes Material geliefert hat. Und die müssen natürlich aber auch interpretiert werden, wie überhaupt Kulturfilme dann gegen den Strich gebürgt werden. Aber wir haben einen Amateurfilm vom Bund der Filmamateure in Königsberg drin, der eben ein Ghetto in sogenannten Neuostpreußen zeigt. Das ist ein Film, den ich heute noch immer sehr schlecht sehen kann, wenn ich ihn einsetze, weil das letzte Bild, Knut, du wirst dich erinnern, am Ende schauen jüdische Kinder durch ein glasiges Fenster uns in der Kamera an. Und das ist ein Ghetto in Plonsk, Neuostpreußen. Das hat sich der Gauleiter da angeeignet. 5000 Juden, nicht einer hat überlebt. Nicht einer hat überlebt. Und das ist etwas, was ich persönlich kaum aushalten kann. Und ich mache ja solche Filme auch, damit sowas nicht wieder geschieht. Ja? Und dazu gehört auch zu sagen, fangt sowas nicht an. Denn ihr könntet auch Heimat verlieren. Also fangt einfach keine Kriege an. Lasst es nicht. Und seid auch zufrieden mit dem, was ihr habt und akzeptiert auch Vielfalt. Knut, du hast es gesagt, Ostpreußen war vielfältig. Mhm. Es war polnischsprachig, es war litauischsprachig, es hatte die Judenheit, es hatte den größten Anteil von Sinti und Roma im Deutschen Reich. Mhm. Und eigentlich sind die ja jahrzehntelang gut miteinander klargekommen. Und es hat alles dieser blöde Nationalsozialismus kaputt gemacht.
Auch das erzählt dein Film, wie ich finde, sehr, sehr eindringlich. Danke. Und sehr genau und sehr bewegend, wie du gerade sagst. Und gerade weil du eben so viele private Aufnahmen gefunden hast, hat man auch eine Vorstellung von diesem Irrsinn des Alltags im Krieg. Also du sagst das immer sehr genau, es wird immer eingebettet. Ne? Also da gehen die baden und die Soldaten, die haben gute Laune und es ist tolles Wetter und bändeln mit den Mädchen an. Und ein paar hundert Kilometer weiter wendet sich gerade das Schicksal und der Krieg geht.
Kommt immer näher.
Ne? Kommt immer näher.
Und sie ahnen es teilweise nicht.
Die Anzeige. Also das ist so wie so eine Originalzeit. Man hat das Gefühl, eine Echtzeit, um das zu verfolgen. Und das ist wirklich die große Stärke dieses ungewöhnlichen Films. Ostpreußen, entschwundene Welt, ist also zu sehen und zwar in mehreren, überall eigentlich in ganz Deutschland. 160 Kinos hast du, glaube ich, akquirieren können. Ne? Also es geht aber in Berlin los und zwar in den Hackeschen Höfen am 14. Juli, da bist du dabei. Dann York Kino 15. Filmkunst 66 am 20. Und dann Filmtheater Union 20. Juli. Kann man auf einer Seite auch alles nachlesen?
Kann man alles sagen, auf unserer Seite. Findet man gut, ja.
Kann man sehen und du bist immer dabei bei diesen Vorführungen. Und
diskutieren. Na, beim ersten Mal in einem Ort bin ich dabei. Ob ich das nachher noch in Bayern schaffe, müssen wir mal noch diskutieren.
Nicht? Aber hier warst du, das hast du geschafft und das freut mich sehr. Und ich verweise auch nochmal auf dieses monumentale Werk Ostpreußen, Biografie einer Provinz. Im Bebra Verlag ist auch mein Verlag, nebenbei bemerkt. Bebra Verlag ist es erschienen, dieses tolle Buch von Hermann Pölking und dein Film jetzt im Kino. Vielen lieben Dank. Schön, dass du bei uns warst.
Danke für die Einladung.